Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Geschichte und Gegenwart. Die IG Metall, weltgrößte Gewerkschaft, wird am Sonntag 75. Ein Blick zurück auf den Neustart nach der Nazi-Zeitgeschichte also. Und zu den Gegenwartsproblemen der Gewerkschaft gehört die sehr unklare Zukunft der Stahlsparte von ThyssenKrupp. Zu beidem gleich mehr. Zum Start der Sendung aber 6,1%. Das ist die aktuelle Arbeitslosenquote. Es gab schon weit schlimmere Zeiten, aber die Konjunktur Flaute schlägt jetzt eben doch durch auf den Arbeitsmarkt. Zur jüngsten Statistik Birgit Habrath.
Die Konjunktur setzt dem Arbeitsmarkt zu und nicht nur die übliche Flaute auf dem Arbeitsmarkt im Sommer. Die Zahl der Menschen ohne Job steigt im August auf 2.872.000. Immer mehr Firmen entlassen mit Blick auf die Auftragslage die Fachkräfte, die sie beim Aufschwung bräuchten und dann vielleicht angesichts des Mangels nicht mehr bekommen. Und die Betriebe stellen kaum mehr neue Kräfte ein. Zwar steigt die Zahl der Menschen, die einen sozialversicherungspflichtigen Job haben, an. Andrea Nahl ist die Chefin der Bundesagentur für Arbeit.
Aber das Wachstum schwächt sich mehr und mehr ab. Auch in der Industrie, auf dem Bau und im Handel wird Beschäftigung abgebaut. Beschäftigungszuwächse zeigen sich hingegen in Teilen des Dienstleistungsbereichs, vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen.
Hier ist der Bedarf an Fachkräften besonders hoch. Nicht jeder Arbeitslose lässt sich aber in eine offene Stelle bei einer Klinik, einem Pflegeheim oder als IT-Kraft vermitteln. Da gibt es Passungsprobleme, wie Nahles es nennt.
Wenn sich die Konjunktur eintrübt, haben alle diejenigen, die keine wirklich ausgewiesene Qualifikation, keinen Abschluss, keinen Berufsabschluss haben, das höhere Risiko, arbeitslos zu werden, als diejenigen, die eine sehr gute Qualifikation haben.
Und wer dann nach etwa einem Jahr als langzeitarbeitslos gilt und Bürgergeld beantragen muss, der tut sich noch schwerer. Darum auch ist der BA-Chefin wichtig, dass das Fördern nicht dem Rotstift zum Opfer fällt. Weiterbildung koste, aber bringe mehr als die Betroffenen schnell in den nächsten Job zu vermitteln, was politisch gerade gefordert, von den Jobcentern aber nicht unterstützt wird. Mit Blick auf den Fachkräftemangel appelliert die Bundesagentur auch nach Beginn des Ausbildungsjahres an Jugendliche und Betriebe, es gibt noch genügend Chancen, einen Lehrvertrag zu unterschreiben. Jeder Jugendliche ohne Berufsabschluss sei eine Fachkraft weniger. Der Appell geht gerade auch an Jugendliche in Ostdeutschland. Der Fachkräftemangel ist dort noch höher als im Bundesschnitt. Der Bedarf der Firmen, das sei sie sich mit vielen Arbeitgebern vor Ort einig, lässt sich nur mit Kräften aus dem Ausland decken.
Ohne Menschen mit ausländischem Pass würde die Wirtschaft in Ostdeutschland schon heute erheblich mehr Probleme haben, überhaupt noch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für offene Stellen zu finden. Deswegen auch eine Kultur der Offenheit und der Vielfalt und des Willkommens da sehr wichtig ist und vielleicht sogar noch wichtiger momentan für die nächsten Jahre betrachtet als in Gesamtdeutschland.
So die Botschaft von der Bundesagentur für Arbeit vor den Landtagswahlen am Wochenende.
Birgit Habrath, die Statistik der Nürnberger Bundesagentur für den August. Weitgehend unbestritten ist, dass Deutschlands Krankenhauslandschaft reformiert werden muss oder dass die Pflegeversicherung mehr Geld braucht oder dass Pflegepersonal besser bezahlt werden muss. Aber dass für all diese Anliegen nicht die Steuerzahlenden aufkommen sollen, sondern alleine die Beitragszahlenden zur Kranken- und zur Pflegeversicherung, das ist weit weniger unbestritten, im Gegenteil. Trotzdem aber geht der Bundesgesundheitsminister diesen Weg wie viele vor ihm, wenn es Ärger mit dem Bundeshaushalt gibt. Und die Folgen liegen auf der Hand. Die Beiträge zur Kranken- und zur Pflegeversicherung werden steigen. Volker Fintermer dazu.
Mit welchem Zuschlag bei den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung der Gesundheitsminister rechnet, hat Karl Lauterbach im Stern-Interview nicht verraten. Denn die konkreten Werte werden erst im Herbst nach den Beratungen des Schätzerkreises festgelegt. Aber fest steht schon länger, dass weitere Erhöhungen anstehen und das sowohl in der Kranken- wie auch in der Pflegeversicherung. Zu der Entwicklung bei den Krankenkassen sagte ein Sprecher des Gesundheitsministers heute,
dass durch die Krankenhausreform die Zusatzbeiträge steigen, hat der Bundesgesundheitsminister in den vergangenen Wochen und Monaten schon mehrfach gesagt. Wir sorgen damit dafür, dass die Tarifsteigerung für alle Berufsgruppen rückwirkend bereits 2024 ausgeglichen wird. Und mittelfristig wird es mit der Krankenhausreform zusätzliche Zuschläge und für den Umbau der Strukturen einen Transformationsfonds geben.
Das ist auch ein Hinweis darauf, dass der Gesundheitsminister wegen der nicht vorhandenen Spielräume im Bundeshaushalt die Finanzierung der Krankenhausreform auf die Krankenkassen und damit die Beitragszahler abwälzen will, was aber schon lange ein gern genutztes Mittel der Politik ist, um den Bundeshaushalt nicht zu strapazieren. Für die Versicherten heißt es nach dem derzeitigen Stand, dass sie für die Kranken- und Pflegeversicherung ab dem kommenden Jahr wohl mit einer Steigerung um einen ganzen Prozentpunkt rechnen müssen. Die gesetzlichen Krankenkassen sehen sich vor diesem Hintergrund einmal mehr als Ausputzer für nicht genügend durchdachte Reformkonzepte. Sie hatten in den zurückliegenden Jahren zwar erhebliche finanzielle Rücklagen aufgebaut, aber die sind in den Corona-Jahren und danach aufgebraucht worden, sodass weitere Reformprojekte, aber auch die höheren Tarifabschlüsse der jüngsten Vergangenheit nur über steigende Beiträge zu finanzieren sind. Florian Lanz, der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, erklärte dazu:
Zum Jahreswechsel erwarten wir erneut einen drastischen Beitragssatzanstieg. Und dafür haben wir kein Verständnis. Wer will, dass die gesetzliche Krankenversicherung, die immerhin 90% der Bevölkerung versichert und versorgt, das auch in Zukunft verlässlich machen kann, der darf doch die ökonomischen Notwendigkeiten und die finanziellen Möglichkeiten von Versicherten und von Arbeitgebern nicht völlig aus dem Blick verlieren.
Bei den gesetzlichen Kassen gibt es deshalb einen gewissen Unmut über den Verschiebebahnhof zu Lasten der Versicherten, der ja auch die Arbeitskosten in Deutschland erhöht, worüber sich auch die Arbeitgeberverbände beklagen. Auch der Verband der Ersatzkassen fordert die Rückkehr zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik, anstatt immer wieder in die Taschen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu greifen. Und vom Dachverband der Betriebskrankenkassen ist zu hören, die Reform des Gesundheitssystems sollte sich künftig stärker darauf konzentrieren, Effizienzreserven zu heben, anstatt die Versicherten zusätzlich zu belasten und die finanzielle Stabilität der Krankenkassen zu gefährden.
Der Bericht von Volker Findhammer. Das niederländische Unternehmen ASML produziert Anlagen, die man für die Herstellung von Chips braucht. Der Konzern hat also technologisch eine Schlüsselposition. Ohne ihn läuft sehr wenig in der Chipindustrie, und zwar weltweit. Auch China ist von diesem Unternehmen abhängig. Die Regierung in den Niederlanden legt nun aber das China-Geschäft von ASML an die kurze Leine. Steffen Wurzel dazu.
Chinas Staats- und Parteiführung hat in den vergangenen Jahren Milliarden von Euro investiert in die Entwicklung moderner Hochleistungscomputerchips. Nach wie vor aber haben Chiphersteller aus den USA und Taiwan einen entscheidenden technologischen Vorsprung auf Hersteller aus der Volksrepublik. Das liegt unter anderem an den Maschinen des niederländischen Spezialunternehmens ASML. Diese Maschinen sind nötig, um die weltweit besten Halbleiter herzustellen, und entsprechend begehrt sind die Geräte von ASML. Auf Druck der Regierung der Niederlande und der USA verkauft ASML keine ihrer modernsten Halbleitermaschinen nach China. So soll der technologische Vorsprung der demokratisch regierten Welt gegenüber China bewahrt werden. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg sollen die Technologie-Exportbeschränkungen nun noch ausgeweitet werden. Demnach will die niederländische Regierung ASML nicht mehr erlauben, bereits nach China ausgeliefert ältere Maschinen zu warten und zu reparieren. Konkret sollen bestimmte notwendige Lizenzen dafür nicht mehr verlängert werden, heißt es. Der Schritt dürfte dafür sorgen, dass chinesische Hersteller ab nächstem Jahr ihre ASML-Chipmaschinen nicht mehr voll nutzen können. Das niederländische Unternehmen und die Regierung in Den Haag wollten den Bloomberg-Bericht weder bestätigen noch dementieren. Der Bericht passt aber aus zweifacher Hinsicht ins Bild. Erstens macht die US-Regierung seit längerem Druck auf die Niederlande, damit gewisse Spitzentechnologie von ASML nicht mehr nach China gelangt. Zweitens fährt die neue niederländische Regierung unter Premierminister Dick Schoof einen ausdrücklich kritischen Kurs gegenüber der kommunistischen Führung in Peking. Der parteilose Schoof war früher Chef der niederländischen Geheimdienste. In einem Interview hat er angekündigt, in Fragen der nationalen Sicherheit sehr vorsichtig sein zu wollen gegenüber der Volksrepublik. Chinas Staatsmedien kritisieren das Vorgehen der niederländischen Regierung. Schuld seien die USA. Die Vereinigten Staaten setzten verbündete Länder unter Druck, um den technologischen Aufstieg Chinas einzudämmen. Das schrieb etwa die chinesische Propagandazeitung Global Times.
Steffen Wurzel war das. Nachhaltigkeit als Entscheidungskriterium spielt für Anlegerinnen und Anleger eine immer größere Rolle. Problem aber bei sehr vielen Fonds, einmal Greenwashing. Manche Investments sind viel weniger grün, als sie scheinen. Und oft sieht es mit der Rendite gar nicht so gut aus. Andreas Braun dazu.
Diese schwächere Performance ist aber eine Momentaufnahme, meint zumindest Verena Menne vom Fachverband für nachhaltige Geldanlagen, kurz FNG.
Man muss es aber, denke ich, langfristig sehen. Und da gibt es auch wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Nachhaltigkeit keine Renditeeinbußen mit sich bringt und sogar, dass nachhaltige Fonds eventuell ein bisschen risikoresilienter sind.
Nachhaltige Fonds hatten im vergangenen Jahr weltweit mit Mittelabflüssen zu kämpfen. Im laufenden Jahr allerdings hat sich die Entwicklung wieder umgekehrt. Grüne Fonds sammeln wieder Mittel ein. In Deutschland ist die Bedeutung nachhaltiger Produkte weiter gewachsen, so Menne.
Wenn man sich in Deutschland die Gesamtsumme nachhaltiger Publikumsfonds und Spezialfonds anguckt, dann stand das Ende 2023 bei rund 900 Milliarden Euro. Und das ist ein Wachstum von 20% im Vergleich zum Jahr davor. Also sehr, sehr starkes Wachstum.
Ist auch immer grün drin, wo nachhaltig draufsteht? In den vergangenen Jahren stand die Fondsindustrie auch in Deutschland unter Druck. Der Vorwurf des Greenwashings machte die Runde. Gegen die DWS, Fondstochter der Deutschen Bank, verhängte die US-Börsenaufsicht sogar eine Millionenstrafe, weil Fonds nicht so nachhaltig waren wie angegeben. Die Gefahr des Etikettenschwindels besteht weiterhin, meint Magdalena Senn von der Nichtregierungsorganisation Finanzwende.
Aktuell, denke ich, ist Greenwashing schon noch ziemlich verbreitet und ist auch ein Problem, weil es einfach VerbraucherInnen verunsichert, die gerne grün anlegen wollen und dann ernüchtert feststellen, dass sie in Total und Shell investiert haben.
Also in große Ölkonzerne. Auf europäischer Ebene sind Fondsanlagen inzwischen nach bestimmten Kategorien unterteilt, um den Anlegerinnen und Anlegern die Entscheidung zu erleichtern. Nach einer EU-Offenlegungsverordnung gibt es zwei Arten von nachhaltigen Fonds. Produkte nach Artikel 8 investieren zum Teil in nachhaltige Anlagen. Bei Fonds nach Artikel 9 geht es ausschließlich um nachhaltige Anlagen. Auf solche dunkelgrünen Fonds setzt zum Beispiel die Umweltbank Triodos, wie Banksprecher Florian Koss erklärt.
Wenn man nach nachhaltiger Geldanlage fragt, geht es mehr als zwei Drittel der Menschen eher um das Thema, ich möchte damit explizit auch eine positive Wirkung erzielen. Also eigentlich ist es das, was unter Artikel 9 dann zusammengefasst ist, ja, wo es eben auch um positive Wirkung und den Nachweis dieser geht.
Das aktuelle Regelwerk der EU steht allerdings derzeit auf dem Prüfstand. Ab 2025 soll noch klarer werden, wie grün Fondsprodukte wirklich sind. Und Greenwashing soll dann noch mehr erschwert werden, meint Magdalena Senn von Finanzwende.
Die europäische Wertpapieraufsicht ESMA hat neue Leitlinien rausgegeben und die sind wesentlich klarer und strenger. Und wenn die spätestens im ersten Viertel des nächsten Jahres gelten müssen, dann wird sich sehr viel tun bei den Fonds, weil vieles da nicht mehr drin sein darf, was da bisher drin ist.
Der Bericht von Andreas Braun. Ihre Anfänge reichen zurück ins Kaiserreich, aber nach der Nazi-Herrschaft und dem Zweiten Weltkrieg musste sich auch die IG Metall neu erschaffen. Das geschah vor 75 Jahren am Sonntag, am 1. September 1949, wenige Tage nach der ersten Bundestagswahl und noch vor der Wahl Konrad Adenauers zum ersten Bundeskanzler. Heute ist die IG Metall eine der prägendsten politischen Kräfte des Landes und so eingespannt wie eh und je. Michael hat dazu.
Aktuell haben Vertreter der IG Metall alle Hände voll in Duisburg zu tun, wo der Konflikt um die Zukunft des Stahlkochers ThyssenKrupp Steel eskaliert. Es geht um den Erhalt von Arbeitsplätzen, natürlich das Kernanliegen einer Gewerkschaft. Seit der Gründung in ihrer heutigen Form vor 75 Jahren kämpft die Arbeitervertretung für Arbeitsplätze und bessere Arbeitsbedingungen und mehr Freizeit. 5 statt 6 Tage Arbeit ist eine der Forderungen der Gewerkschaft in der Nachkriegszeit.
Genau gesagt heißt das Panier.
Samstag gehört der Vati mir.
Der freie Samstag ist einer der großen Erfolge der IG Metall nach ihrer Gründung. Doch blieben die Gewerkschafter hier nicht stehen. Anliegen waren weitere Verkürzungen der Arbeitszeit. Schließlich mündeten die Anfang der 80er Jahre in die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche.
Warum sollte die 40-Stunden-Woche eine gottgewollte Ordnung sein?
Fragte etwa das IG Metall-Vorstandsmitglied Hans Jansen vor mehr als 4 Jahrzehnten im Jahr 1983.
Ich rede augenblicklich meinen Kolleginnen und Kollegen überall Mut zu. Bekennt euch dazu, dass ihr mehr Freizeit wollt. Denn mehr freie Zeit ist auch mehr besseres Leben. Und schlimm ist es wohl auch nicht, wenn der berufstätige Arbeitnehmer sich in jüngeren Jahren ein wenig mehr um Familie und Kinder kümmern kann. Auch das wird unserer Gesellschaft zugutekommen.
Durchgesetzt wurde die 35-Stunden-Woche schließlich in der Metall- und Elektroindustrie im Jahr 1995. In ihren Forderungen treten die Hauptredner und IG Metall-Chefs mitunter laut auf. Sie zeigen sich aber auch kompromissbereit und mit Verständnis für die an den Verhandlungstischen der Republik sitzende Arbeitgeberseite. Walter Freitag, der erste Vorsitzende der IG Metall in der Nachkriegszeit.
Das Gefälle der Löhne ist zu verschieden, als dass man sagen kann, überall müssen Lohnerhöhungen gewährt werden. Genauso unklug halte ich es aber, wenn von Arbeitgeberseite gesagt wird, grundsätzlich werden keine Lohnerhöhungen mehr gewährt.
Im Jahr 75 nach ihrer Gründung verzichtet die nach Mitgliedern größte Gewerkschaft in Deutschland auf eine offizielle Feier. Denn die Anfänge der Gewerkschaft reichen ins Deutsche Kaiserreich hinein, wo 1891 mit dem Deutschen Metallarbeiterverband der Vorläufer der IG Metall gegründet wurde. Es folgten Weltwirtschaftskrise, Weltkriege und die Gleichschaltung der Gewerkschaften unter der Nazi-Diktatur, bevor die Gewerkschaft sich 1949 dann neu formierte. Seither bestimmt sie als größte Industriegewerkschaft und Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes die Tarifpolitik für die Metall- und Elektroindustrie. Als Einheitsgewerkschaft vertritt die IG Metall dabei die Interessen von Arbeitnehmern aller politischen und religiösen Couleur. Dabei verstand sie sich stets, wie andere Gewerkschaften auch, als eine der treibenden Kräfte der Gesellschaft. Deutlich formuliert das auch der ab 1986 amtierende IG Metall-Chef Franz Steinkühler.
Ziel unserer gewerkschaftlichen Arbeit ist gerade, jungen Menschen deutlich zu machen, dass die Zustände, die wir jetzt erleben, nicht gottgewollt, nicht naturgegeben sind, sondern dass sie veränderbar sind. Umso notwendiger ist es, dass die Gewerkschaften diesen ihren Fixstern blank putzen, damit junge Menschen ihn sehen können, ihn nicht aus den Augen verlieren und so auch die politischen Parteien unter Druck bringen, ein bisschen mehr unseren Vorstellungen nachzugeben.
In jüngster Zeit sind es die Themen Digitalisierung und Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft, die die IG Metall mitgestalten will. Prägend seit vergangenen Oktober die mittlerweile erste Frau an der Spitze der bis dato ausschließlich von Männern angeführten Gewerkschaft, Christiane Benner.
Wir haben ja auch Investitionen in sogenannte Zukunftsbranchen, nämlich Batterie, Halbleiter, Kreislaufwirtschaft. Da sehen wir große Chancen auch für Beschäftigungsfelder und Wachstumsfelder in der Industrie. Jetzt geht es dann darum, dass wir diese Firmen natürlich organisieren und dass wir da auch Tarifbindung herstellen.
Dabei hat die Gewerkschaft seit 2011 ihren zeitweisen Mitgliederschwund gestoppt und zählt heute gut 2,1 Millionen Beschäftigte in ihren Reihen. Die größte Klientel findet sich nach wie vor in der Autobranche. Durch Fusionen mit anderen Gewerkschaften streitet sie aber auch für die Rechte von IT-Fachkräften oder Beschäftigte der Textil- und Holzindustrie. Im vergangenen Jahr gab es sogar einen leichten Zulauf an Mitgliedern in den Betrieben.
Der eben beschriebene Zulauf an neuen Mitgliedern stärkt auch weiterhin unsere stabilen Finanzen und auch unsere Handlungsmacht. Unsere Streikkasse ist also ordentlich für die kommenden Auseinandersetzungen gefüllt. Und das ist auch eine Botschaft, die wir sehr gerne auch in Richtung Arbeitgeber senden. Wir sind jederzeit streikfähig.
So die IG Metall-Hauptkassiererin Nadine Boguslawski, die zu Jahresbeginn auf Rekordbeitragseinnahmen in Höhe von 620 Millionen Euro für 2023 zurückblicken konnte. Die Streikkasse dürfte bei den bevorstehenden Tarifauseinandersetzungen helfen. Die IG Metall fordert 7% mehr Lohn für 12 Monate. Die Verhandlungen mit den Arbeitgebern beginnen bereits in 2 Wochen, Mitte September.
Mischa Erhardt war das. Und wie eben zu hören war, auf der politischen Agenda der IG Metall steht auch das Schicksal der Stahlsparte des ThyssenKrupp-Konzerns mit seinen 27.000 Beschäftigten. Seit gestern steht die vor einem Scherbenhaufen. Chefaufseher Sigmar Gabriel, Vorstandschef Bernhard Osburg, 3 Mitglieder des Aufsichtsrates und weitere Mitglieder des Vorstandes kündigten ihren Rücktritt an. Offener Konflikt mit der Konzernmutter. Vivien Leue beobachtet das alles. Vivien, nochmal zusammengefasst, worum geht's im Kern in diesem Konflikt?
Ja, ThyssenKrupp will ja seine Stahltochter in die Eigenständigkeit schicken und hat dafür einen tschechischen Investor, Daniel Kretinsky, mit an Bord geholt, der später dann 50% halten soll. Es soll dann eine gleichberechtigte neue Holding entstehen. Aber die Stahlsparte schwächelt eben und schafft es noch nicht, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Sie braucht dafür Startkapital oder, wie es immer heißt, sozusagen eine Mitgift für Investitionen in die Zukunft. Und da bietet nun die Konzernmutter etwas weniger an, als ThyssenKrupps Deal braucht. Zumindest sagt, dass sie es brauchen. Und es gibt Uneinigkeit darüber, wie groß eben die künftigen Produktionskapazitäten sein sollen. Also an ihnen hängen dann ja Arbeitsplätze, auch Investitionen, wenn es zum Beispiel später nur noch 3 statt 4 Hochöfen oder Direktreduktionsanlagen dann geben sollte, dann wäre das ja billiger. Also unterm Strich streiten sich Konzernmutter und Tochter hier um 1 Milliarde Euro. Soweit liegen die Schätzungen darüber, was gebraucht wird, auseinander. Und vor diesem Hintergrund gab es gestern nun ja diese Eskalation und ThyssenKrupps Deal steht nun nicht nur mit großen Problemen, sondern auch führungslos da.
Welche Auswirkungen hat nun diese Eskalation? Ist ja kein alltäglicher Vorgang, dieser Exodus der Führungsriege.
Ja, die Angst unter den Beschäftigten ist eben noch einmal viel, viel größer geworden, die eh schon wirklich im Jahrzehntevergleich sehr groß aktuell ist. Die IG Metall malt auch Horrorszenarien an die Wand. Es könnten 10.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Bisher ist ja immer so von etwa 4.000 die Rede. Aber unterm Strich weiß man es eben noch nicht. Jetzt eben am Nachmittag hat die FAZ ein Interview mit Vorstandschef Miguel Lopez veröffentlicht. Der sagte, der Plan bleibt. Also eben der Plan, die Tochter in die Eigenständigkeit zu entlassen und dafür nun erstmal ein Gutachten in Auftrag zu geben, das dann vielleicht eine Grundlage bieten soll für diese ja, Finanzierungsbedarfe. Klar ist aber, ThyssenKrupps Deal muss eben jetzt mit viel Power die grüne Transformation angehen, ist in den vergangenen Jahren eher unterfinanziert gewesen, also hat nicht in die Anlagen investiert, steht mit großen Problemen da. Das Marktumfeld ist wirklich schwierig, ne? Billigimporte aus Asien, aber auch schwächelnde Nachfrage hierzulande. Also die Region kann Arbeitsplätze in dem Maße nicht gut aufnehmen an anderer Stelle. Deswegen hat sich jetzt natürlich auch die Politik eingeschaltet, Robert Habeck heute zu Wort gemeldet und an die Verantwortung aller Akteure und Akteurinnen appelliert. Denn ein Scheitern dieser ganzen Strategie kann sich niemand vorstellen oder leisten.
Vielen Dank, Vivien Leue war das. Die ThyssenKrupp Stahlsparte nach dem Exodus ihres Führungspersonals. Wie kam das an der Börse an? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter, an Stefan Wolf.
Ja, es gibt letztendlich bei ThyssenKrupp natürlich sehr, sehr viel Gesprächsstoff und auch an der Börse verfolgt man die ganze Geschichte, diesen Streit fast schon wie eine Soap-Opera. Aber in den Kursen macht sich das kaum bemerkbar, denn es ist bisher nichts Zählbares dabei herausgekommen. ThyssenKrupp-Aktien verlieren heute 0,2% an Wert. Sie kosten aktuell 3,21 €, liegen damit aber sehr nah an ihrem Rekordtief, das sie vor wenigen Tagen erreicht haben. Das lag bei 3,09 €. Da sieht man schon daran, wie es um den Konzern bestellt ist.
Eine wichtige Kennzahl für den Börsentag heute. Die Inflation in der Eurozone ist auf ein 3-Jahres-Tief gerutscht. Und das lässt nun Zinssenkungen näher rücken?
Definitiv. Die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im September gilt quasi als abgemacht. Und die meisten Finanzprofis haben sich hier auch schon eine weitere Zinssenkung im Dezember in den Kalender eingetragen. Also da ist jetzt der Weg frei, obwohl natürlich die Inflationsdaten nicht einheitlich sind. In Belgien liegt die Inflationsrate noch bei 4,5%, in Litauen bei 0,7%. Und aus diesem Kessel Buntes muss die EZB irgendetwas machen. Dass sie es allen, nicht allen recht machen wird, ist dabei klar. Aber es tut den Kursen ganz gut. Der deutsche Aktienindex jetzt leicht ins Minus gerutscht mit 2 Punkten auf 18.910, hat aber im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch markiert. Das lag bei 18.971 Punkten.
Und welche Aktien haben besonders profitiert?
Es sind die üblichen Verdächtigen, die davon profitieren, allen voran die Wohnungsaktien, die natürlich bei sinkenden Zinsen von sinkenden Finanzierungskosten profitieren könnten. Vonovia zum Beispiel ziehen um 1,8% an.
Vielleicht werfen wir noch einen Blick auf den kommenden Mittwoch voraus. Da werden die Indizes neu besetzt, wobei es im DAX wohl nicht so viele Veränderungen geben wird.
Es wird im DAX voraussichtlich kaum eine Veränderung bis gar keine Veränderung geben. Das zeigen die harten Zahlen. Denn es gibt ja nur harte Kriterien, die über den Index Auskunft geben, über die Mitgliedschaft. Im MDAX könnten Evotec und Encavis absteigen. Hypoport und Atos, der Softwarekonzern, könnten sie ersetzen. Im SDAX ist BayWa ein sicherer Abstiegskandidat. Aufsteiger das Immobilienunternehmen Euroshop.
Blick noch auf den Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro liegt inzwischen unverändert bei $1.1087. Die Umlaufrendite ist um einen Basispunkt gestiegen auf 2,25%. Und Gold ist am Nachmittag $13.59 günstiger als gestern Nachmittag. Kostet $2.504.51.
Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute dann mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.